diesen Text, wie du mir, so ich dir, so haben wir ihn betitelt. Wir haben ja ganz am Anfang auch diesen kleinen Clip gesehen, von der Jugend vor Jahren mal aufgenommen hier. Was ja oft der normale, möchtest du meine Fernbedienung suchen hier, der normale Kreislauf ist. Du mir, ich voll drauf noch mehr. Und wie wir gesehen haben, in dem Clip zumindest dargestellt, das zieht sich manchmal durch bis ins hohe Alter. Wie du mir, so ich dir. Auge im Auge, Zahn um Zahn, so fängt unser Text an und enden könnte es ja eigentlich so. Kein Auge mehr oder keinen Zahn mehr. Bevor wir jetzt aber in diesen Text einsteigen oder versuchen ihn zu erleben, für uns ganz persönlich auch Gedanken herauszufinden, über diesen Text, und mit diesem Text sind wir drei Begrifflichkeiten unheimlich wichtig. Und ich glaube, die müssen wir uns grundsätzlich für die Bergpredigt, vielleicht auch grundsätzlich für unser Leben oder ganz besonders auch für diesen Text hier vor Augen malen. Die erste Gerechtigkeit, das zweite Vollkommenheit und das dritte Ewigkeitsperspektive. Gerechtigkeit. Auge im Auge, Zahn um Zahn, je nachdem, aus welcher Richtung wir kommen oder was wir hören, auch in der Presse oder wo auch immer. Es scheint, als ob es hier um dieses wie du mir, so ich dir und immer mehr und Rache und Selbstjustiz geht. Doch in unserem Text in der Bibel auch, wo im Alten Testament vorkommt, geht es nie um Selbstjustiz und um Rache. Es geht um Gerechtigkeit. Ein Ausleger hat gesagt, es lässt sich juristisch gesehen kein gerechteres Gesetz denken als dieses. Was mir angetan wird, wird vergolten. Und es wurde auch nie nachweislich wörtlich umgesetzt damals. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht um das Gegenteil von Rache und von Selbstjustiz. Es geht um Ausgleich, der geschaffen werden muss im Schadensfall oder auch im Streitfall und nicht um Rache oder Selbstjustiz. Und Gott hat uns Menschen mit Verstand geschaffen und mit Intelligenz, um darüber auch nachzudenken, was er meint. Und das frühe Judentum damals, die jüdischen Gesetzeslehrer, die haben schon festgestellt, wenn wir es so umsetzen, wie es da steht, dann wird es auch ungerecht, weil der gesunde Eckzahn gegen den fauligen Eckzahn zu ersetzen passt nicht oder ein gesundes Auge gegen ein krankes Auge, das geht nicht, sondern es geht um Gerechtigkeit, es geht um Ausgleich, es geht um das gut zu machen, gerecht zu machen. Und von Anfang an damals auch in der Bibel war das eine Frage nach Arbeitsausfall, nach Schmerzensgeld, nach Genesungskosten. Fast genauso, wie wir es heute noch in unseren Versicherungen nach Unfällen oder Streitfällen haben. Gott ist ein gerechter Gott. Er will Gerechtigkeit. Und schreibt es ganz oft auch im Alten Testament, um Gerechtigkeit geht's. Und viele Beispiele auch im Zusammenhang davon stehen im Alten Testament. Um Ausgleich. Gerechtigkeit, ein gerechter Gott. Das zweite ist Vollkommenheit. Wir spannen diesen großen Bogen vom ersten Vers, den wir gelesen haben, Auge im Auge, Zahn um Zahn, und diese Gerechtigkeit ganz zum letzten Vers, wo es heißt, ihr sollt vollkommen sein, wie auch ich vollkommen bin. Der letzte Vers. Vollkommenheit, vollkommen sein, dieses Wort hat eine interessante, besondere Bedeutung. Vollkommen ist zum Beispiel, wird bezeichnet im Griechischen, ein Student, der fertig ist mit dem Examen, ist vollkommen im Gegensatz zu dem, der gerade das erste Semester beginnt. Oder ein ausgewachsener Mann ist vollkommen im Gegensatz zu einem, der einfach noch jünger ist, ein Teenager. Vollkommenheit oder Vollkommensein bedeutet auch etwas, was dem beabsichtigten Zweck voll entspricht, ist vollkommen. Also etwas, was dem Zweck voll entspricht, ist vollkommen. Ein kleines Beispiel, wer Sie gefragt hat, warum hier mein Akkuschrauber steht. Es geht jetzt nicht darum, das Pult so festzuschrauben, dass nie mehr weggeht. Nein, sondern ich habe auch eine Schraube mitgebracht hier. Ein bisschen größere, damit man sie auch sehen kann. Vollkommenheit, dem Zweck entsprechend. Und hier habe ich einen Bitsatz. Das ist eine ganze Menge, ich drehe den nicht um, sonst muss ich nachher wieder einsortieren, aber so. Da hat es Kreuz und Flachschlitz und Torx und alles Mögliche drin. Dem Zweck entsprechend meint dieses Wort Vollkommenheit. Und es gibt nur ein Bit da drin, der wirklich passt, ist dieser hier, der Torx T40, sagt euch nichts, aber egal. aber da passt die Schraube rein und passt perfekt, so wie es sein soll. Alle andere, die passen eigentlich nicht. So dieses Beispiel steckt auch so drin in dieser Absicht vollkommen sein. Vollkommen sein. Oder auch von dem Student her. Wir sind in einem Lernprozess. Wir sollen vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sind Kinder, Söhne des höchsten Töchter Gottes. Und Jesus bringt ein Beispiel auch in unserem Text. Gott ist vollkommen. Gott wird jeden Tag mit Füßen getreten. Die Ungerechtigkeit wird geübt auf dieser Welt und zum Land. Gottes Namen wird gelästert. Gutes wird klein und schlecht gemacht. Seine Schöpfung wird kaputt gemacht, mit Füßen getreten. Menschen werden versklavt und misshandelt. Und trotzdem lässt Gott es regnen für Gerechte und Ungerechte, sagt Jesus. Ein gerechter, vollkommener Gott. Er lässt es regnen. Es geht darum auch, hier in dieser großen Klammer, dass wir geistliche Reife entwickeln. Jesus zum Vorbild haben, diesen gerechten, guten Gott, der Güte ist. Gott will retten und Gott will nicht verdammen. Und Paulus schreibt mal in Römer 2, Vers 4, oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Gottes Güte will den Menschen zur Umkehr bringen. Es regnet auch über dem, der mit Gott nichts am Hut hat. Der stirbt nicht augenblicklich am Krebs und alle anderen geht es gut. Nein, Gottes Güte will zur Umkehr leiten, vollkommen zu sein. Es ist gut, es über diesen Text zu stellen, weil dem nachzueifern. Gott ist ein guter Gott, der Güte austeilt. Und auch wir sollen gütige Menschen sein. Und ein dritter Gedanke noch, bevor wir dann in die Details ein bisschen reingehen, Ewigkeitsperspektive. Ewigkeitsperspektive. Es ist so unheimlich wichtig, als Christen immer wieder den Blick zu heben, zu euch da oben natürlich auch, aber zum Himmel. Lauter so fröhliche Gesichter heute Morgen hier und alle frisch geduscht und schön angezogen. Ewigkeitsperspektive. Wir als Christen haben eine Ewigkeit vor uns. Wenn wir nur das begrenzte Zeitliche sehen, ja, dann müssen wir alles rausholen aus diesem Leben. Wenn Gerechtigkeit sich nur auf dieses Leben beschränkt, dann gibt es genug Grund zur Rache und zum Prozessieren. Aber als Christen haben wir eine Ewigkeitsperspektive. Heute Morgen bin ich in Liebenzell losgefahren, da war noch alles dunkel. Ich kam hoch, dann nach Unterhaugstedt, Möttlingen und ganz am Horizont, also im Osten, also über Korntal, wurde es schon hell. Es wird hell werden. Hinter mir im Rückspiegel war es dunkel. Jesus sagt, ich bin hier, das Reich Gottes hat begonnen. Mit euch, durch euch. Und es gibt eine neue Perspektive für unser Leben. Ich komme wieder. Ich baue ein neues Reich, jetzt schon mit euch. Am Horizont, auch nur noch ganz schwach. Die Sonne hat sich kam hoch. Es war schön, schönes Morgenrot. Perspektive. Ich kann nach hinten gucken, wo alles dunkel ist. Christen gucken nach vorne, wo Jesus wiederkommt. Und wir wissen, es wird eine ewige Gerechtigkeit geben. Das darf uns ruhig machen, gütig machen. Und die Offenbarung sagt mal, das Meer gab seine Toten heraus und auch der Toten, das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Gott ist ein gerechter Gott. Es wird Gerechtigkeit geschaffen werden, wenn nicht in diesem Leben, dann danach. Es ist gut, es ist auch wichtig für uns Christen zu wissen und diese Ewigkeitsperspektive immer wieder auch vor Augen uns zu malen. Wenn es um dieses Klein-Klein, wenn es hinten rumpelt, geht. Fassen wir zusammen, Gott ist ein gerechter Gott. Und erwartet von uns Gerechtigkeit. Gott ist ein vollkommener Gott, der seine Güte allen Menschen erfahren lässt. Ob gut oder schlecht. Und Gott ist ein ewiger Gott. Und wenn wir jetzt ein bisschen versuchen, auch in diese Details hier reinzugehen, dann müssen wir immer eins wissen. Was Jesus sagt, hat er vorgelebt. Das ist keiner, der irgendwas sagt und es nicht tut. Ja, das kann uns passieren. Wir haben es gehört, es ist nicht immer einfach, Klaus ist gelungen. Halleluja. Und hoffentlich viele von uns auch. Ein anderer, er muss immer wieder ganz neu damit kämpfen. Und ein dritter steckt mittendrin. Es spiegelt uns ja auch wieder. Aber Jesus, er hat es uns vorgemacht. Lasst uns ihm nacheifern. Wenn dich jemand auf die Backe haut, dann halte ihm die andere hin. Hier geht's nicht um Legitimierung von Machtmissbrauch oder häuslicher Gewalt, sondern was Jesus hier zum Ausdruck bringt, hier geht's um Schmähung und Beleidigung. Wenn jemand vor mir steht, ich bin Rechtshändler, ich will ihm auf die rechte Backe hauen, dann geht es nur, wenn ich mich nicht komplett verdrehe, mit der Rückhand. Das war damals oder bis heute noch im Orient, aber auch damals, es war die größte Schmähung, die man einem Menschen antun kann, mit dem Randrücken auf die Backe zu hauen. Schmähung. Wie ging Jesus, die Frage heißt ja, wie ging Jesus damit um? Mit Beleidigung. Und um das geht's hier. Und um Schmähung. Von Jesus wurde gesagt, von seinen Gegnern, Feinden, er ist ein Fresser, ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder und Prostituierten. Am Kreuz hing er und starb, und dann wird ihm gesagt, verächtlich, anderen hat er geholfen, doch er helft dir doch jetzt selber auch, wenn du der Messias bist. Und Soldaten trieben Spott mit ihm. Und er hat mit Liebe begegnet, mit Liebe geantwortet. Die ersten Christen wurden Menschenfresser, Brandstifter, sittenlos und schamlos bezeichnet während der Verfolgungszeit. Sie sind mit Liebe begegnet. Wie nennt man uns? Wie nennt man dich? Wenn du dich outest und sagst, ich gehe sonntags auch in den Gottesdienst, ich gehöre auch zu diesen Christen. Wir können von Jesus lernen, oder wir Christen sollen lernen, auf Beleidigungen und Kränkungen nicht übel zu nehmen, sondern und nicht nach Vergeltung zu trachten, sondern mit Liebe zu antworten. Es gelingt nicht immer, aber Jesus setzt uns diesen Maßstab. Rechtsstreit. Wenn jemand den Unterrock will, dann gib ihm auch den Mantel, sagt Jesus. Kein Problem, ich habe 10 im Schrank hängen von den Mänteln. Kann er gern einen haben, um das geht's hier nicht. Wenn jemand ein Auto will, dann gib ihm auch dein Haus, könnte man vielleicht sagen. Klingt schon mal ganz anders, oder? Und so haben es die Menschen verstanden. Der Mantel war für die armen Menschen das Einzige, was sie hatten, um sie nachts zuzudecken. Deshalb durfte der Mantel nie gepfändet werden über Nacht, weil sonst liegt der Arme auf dem Kalten. Die ganze Rechtsgeschichten, die Jesus hier anspricht. Ja, wir werden uns die Frage stellen müssen, wie gehen wir damit um? Aber eines greift Paulus auf. Und er sagt, in einem Beispiel im Korintherbrief, da sagt er, aber es soll bei euch keinen Rechtsstreit geben, zwei Christen miteinander vor dem öffentlichen Gericht. Nein, gibt's denn bei euch keiner, der vermitteln kann? Und dann sagt Paulus einen ganz steilen Satz, und wie viele von diesen Versen, die Jesus sagt oder Paulus, wir müssen gucken, wie wir sie anwenden auf unser Leben. Warum seid ihr nicht bereit, euch Unrecht zufügen zu lassen? Warum könnt ihr es nicht ertragen, wenn jemand sich auf eure Kosten bereichert? 1. Korinther 6. Hat mich herausgefordert. Genauso wie das, was Jesus sagt. Warum erträgst du es nicht, wenn sich andere auf deine Kosten bereichern? Ewigkeitsperspektive. Heißt es immer und so? Paulus, er fordert uns heraus. Jesus fordert uns weiter heraus. Mit der zweiten Meile. Die Soldaten hatten das Recht, jeden, den sie getroffen haben, zu bitten, zu befehlen, ihnen eine Meile ihr Zeugs zu tragen. Der prominenteste von diesen allen ist der Simon von Kyrene. Der kam fertig von der Arbeit, vom Feld nach Hause, vielleicht war es heiß, und er will Heim und Feierabend machen. Da legt der Soldat die Hand auf ihn und sagt, du, Kreuz tragen von diesem Jesus. Schlepp's hoch nach Golgatha. Da war keine Widerrede. Du tragen. Die zweite Meile. Und Jesus sagt, geh diese Meile fröhlich. Eine erzwungene Dienstleistung. Meine persönliche Freiheit komplett eingeschränkt. Alle meine Pläne durchkreuzt. Nichts mit Pünktlichkeit in der nächsten Sitzung. Wie gehe ich um mit dem, was Staat und Staatsdiener vielleicht von mir möchten oder fordern? Wir sind keine Sklaven, Arbeitnehmer, Mitarbeiter. Wenn mein Chef was will von mir, was ich tun muss, der Nachbar, wie auch immer. Und Jesus sagt, geh die zweite Meile, geh sie fröhlich. Fröhlich dienen. Nicht mit, man kann sich ja vorstellen, was Menschen gedacht haben, wenn ein Soldat sagt, hier, die Meile. Da geht es ja immer, will ich nicht, keine Zeit, so ein Besatzungsmacht. Nee, Jesus sagt, geh fröhlich und sei Zeugnis. Die Güte Gottes steht über diesem Leben, auch über deinem Leben. Strahl diese Güte Gottes aus, weil vielleicht Gott mit diesem Mann und mit dieser Situation jetzt etwas vorhat mit dir. Die Liebe zu Menschen treibt mich dazu, mehr zu handeln, als von mir gefordert wird. In Vorleistung gehen. So ein spannendes Thema, was Jesus hier uns sagt. Und wir kommen dann zum Gipfel von der Bergpredigt. So sieht es ein jüdischer Philosoph. Liebet eure Feinde. Wenn wir schon ein schönes Bild haben, da ist der Gipfel. Liebet eure Feinde. Wir haben schon ein paar Beispiele gehört, was Feinde, Feindbilder bei uns sein können. Lieben. Die griechische Sprache kennt vier Wörter für Liebe, wo wir in der deutschen Sprache sehr arm sind. Es geht hier nicht um die Liebe zwischen Familien und Eltern, Kindern und Angehörigen. Es geht auch nicht um die leidenschaftliche, geschlechtliche Liebe, dem Eros. Es geht auch nicht um die Liebe zwischen Freunden. Es geht um die Agape. Die beiden, die anderen drei Lieben, die kommen automatisch aus unserem Herzen. Wenn ich einen Freund sehe, ich freue mich. Wenn ich ihn lange nicht mehr gesehen habe, umso mehr. Meine Eltern, die Freundin, der Freund, der Ehepartner, das springt aus unserem Herzen raus, diese Liebe. Die Agape ist anders. Agape kann man auch definieren, bedeutet durch nichts zu erschütternde Güte, Zuneigung und Wohlwollen. Und das ist keine Herzensregung, die aus uns herausspringt. Wenn ich meinen besten Feind sehe, dann stehe ich nicht vor dem, boah, cool, dass du da bist. Auf dich habe ich schon die ganze Woche gewartet. Schön, dass ich dich heute Morgen im Gottesdienst sehe oder beim Kaffee da drüben auf dem Saalplatz. Nee. Agape ist ein bewusster Entschluss, durch den es uns gelingt, selbst denen, die uns kränken und beleidigen, jenes unerschütterliche Wohlwollen entgegenzubringen. Das ist die Liebe, von der Jesus spricht. Da ist nicht mit, cool, schön, dass du da bist, sondern es ist vielleicht dieser Spruch, Herr, hilf, jetzt kommt er wieder. Schon wieder Mail. Herr, hilf, jetzt. Der Gipfel der Bergpredigt, Feindesliebe. Ja, es ist eine Herausforderung. Und es ist ein Kampf vielleicht. Aber Jesus, er hat es vorgemacht. Er hängt am Kreuz, wird verspottet, hat nur Gutes getan. Und dann stehen sie alle da und fragen dann, und? Hä? Komm runter, wenn du der bist, von dem du gesagt hast, dass du wärst. Du kannst doch. Der Lazarus, der lebt, der war tot, und du? Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ewigkeitsperspektive. Es wird Gerechtigkeit geben. Vollkommenheit, der wir nacheifern sollen. Diesen Prozess in unserem Glauben nachzueifern. Und Jesus schraubt den Anspruch nicht runter und sagt, es ist schon gut so. Nein, er lässt ihn oben, sagt, eifert mir nach. Und du fragst dich, oder ich frag mich, wie soll das gehen? Wie geht sowas? Woher kommt die Kraft? Und Jesus gibt uns in diesem Text die Antwort. Die Antwort heißt, beten und segnen. Betet für die, die euch verfolgen. Betet oder segnet eure Feinde. Als der Kerkermeister da in Philippi fragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sagt Paulus, glaube an den Herrn Jesus Christus. Punkt. So einfach ist Glaube. Wenn ich frage, wie soll das gehen, Jesus? Mit welcher Kraft? Feinde zu lieben? Schmähungen zu erdulden? Über dieses Leben hinaus wissen, das wird nie Gerechtigkeit geben, vielleicht in diesem Fall. Jesus sagt, betet und segnet. Und die einzige Chance, rauszufinden, ob das stimmt, was Jesus sagt, ist es zu tun. Die einzige Chance, wie jemand wissen kann, dass er gerettet ist, ist, wenn er zu Jesus kommt und zu ihm betet und dann erfährt, das stimmt. Die einzige Chance, wie ich rauskriegen kann, wie das funktioniert, was Jesus hier von mir fordert, ist beten. Immer wieder beten. Dranbleiben und segnen. In dem Moment, wo ich anfange zu beten für jemand, einen Feind, wie immer wir das nennen, merken wir, da verändert sich was. Es verändert sich etwas in meinem Leben. Versuch's mal. Mittlerweile kann man fast alle unsere Gesichter kann man ja googeln. Dann häng doch mal das Bild von dieser Person, leg's mal in deine Bibel rein. Oder hängst einen Schreibtisch. Nicht nur die Frau und die Kinder. Und bet für ihn. Und segne ihn. Und du wirst merken, es ist wahr, was Jesus sagt. Ein ganz kleines Beispiel, das ich mal erlebt habe und oft aber auch nicht geklappt hat, aber als junger Lehrling, Stift hieß damals noch, auszubilden heißt heute. Einer meiner Arbeitskollegen, dem konnte ich nichts mehr gut machen. Alles war falsch, nur noch schlecht, jeden Tag. Du willst ja gar nicht mehr zur Arbeit, kennt vielleicht manche auch. Und dann irgendwann habe ich genau auch sowas Ähnliches gehört wahrscheinlich. Betet für euch, betet für die, die euch verfolgen. Und ich habe es angefangen. Agape, den Willen dazu. Jesus, ich will. Und habe es versucht. Und habe gemerkt, es hat sich was verändert. In mir, auch in der Situation, ich kann es nicht erklären, aber es war so. In anderen Punkten, da kämpfe ich noch, aber in dem Moment habe ich gemerkt, ja, es funktioniert. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Weg da gemeinsam gehen. Uns gegenseitig auch unterstützen. Wir brauchen uns da gegenseitig auch im Ermutigen, im Miteinander. Wie du mir, so ich, ... Ja, wenn es um Liebe geht, wie du mir, so ich dir. Aber Jesus sagt, es ist mehr. Freunde, die ist okay. Der Sportverein auch noch, aber ihr seid mehr. Das tun die anderen auch. Liebet eure Feinde. Und da heißt es nicht, wie du mir, so ich dir, sondern nicht so wie du mir, tue ich es dir, ich liebe dich. Ganz anders, als der andere erwartet. Warum? Weil die Güte Gottes über unserem Leben steht. Weil es eine ewige Gerechtigkeit geben muss und ich nicht für alles kämpfen muss. Weil ich vollkommen zur Vollkommenheit hinarbeiten darf, das wirklich passt. Auch mit einem anderen Bit, ich krieg die Schraube irgendwie rein. Ich will in meinem Glauben geistlich reif werden. Ich will dranbleiben, ich will diese Latte erreichen mit Gottes Hilfe. Und ich will diese Ewigkeitsperspektive nicht aus dem Blick verlieren. Die Güte Gottes über das Leben von uns Menschen und diese Güte weitergeben, in diesen ganzen Punkten, die Jesus hier nennt, auch in meinem Alltag. Und das wünsche ich uns, jeden ganz persönlich. Jesus, da hilf uns dabei. Die Latte ist echt hoch für unser Leben, für unseren Alltag. Und da weiß ich nicht, wo jeder Einzelne steht, wo er kämpft und wo es vielleicht auch wirklich gilt, Entscheidungen zu treffen, die nicht schön sind bei der Arbeit. Aber Jesus, ich bitte dich, dass du uns Christen hilfst zu lieben, dass wir es wagen, wieder ganz neu zu beten, dass wir es wagen zu ertragen, auch wenn wir geschmäht werden, weil du uns vorgelebt hast. Und ich weiß jetzt auch nicht, was jedem Einzelnen im Kopf rumging. Du weißt es. Und ich will einfach für jeden in seiner Situation bitten, doch diese Entscheidung zu treffen, zu beten, zu rechnen mit dir und deiner Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben und zu segnen. Jesus, wir brauchen das so sehr. Und wir verlieren oft diese große Perspektive, wir verrennen uns im Klein-Klein des Alltags. Zeig uns wieder ganz neu. Ich bitte dich drum. Amen.